Deutschlandfunk Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute im Studio Benjamin Hammer. Schönen guten Tag. Wir berichten heute über Debatten in Berlin, die Spitzenpolitiker auf ihren sogenannten Sommerreisen einholen. Wir schauen auf das nächste große Ding in der europäischen Raumfahrt. Jedenfalls hoffen die Verantwortlichen, dass die Rakete Ariane 6 heute erfolgreich startet. Wir beantworten die Frage, wie sauber oder wie dreckig klimatechnisch Großanleger investieren. Und wir fragen, wie die Forderung der IG Metall an der Frankfurter Börse ankommt. Sommerreise. Bei diesem Wort denken manche vielleicht an einen langen Sandstrand oder einen kühlen Weißwein am Pool. Das Wort Sommerreise ist in der Regel positiv besetzt. Das wissen auch Spitzenpolitiker. Eine gute Außenwirkung erhoffen sie sich. Und wenn Sie aktuell auf Sommerreise sind, Bundesministerinnen und Minister, nach den vielen Streits in der Ampelkoalition und den harten Verhandlungen in Sachen Haushalt, hoffen die Profipolitiker auf gute Bilder. Aber ist das wirklich so einfach? Denn so mancher Kompromiss in Sachen Haushalt, der zeigt eben, wie groß die Differenzen in der Ampel weiterhin sind. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD zum Beispiel muss jetzt Einschnitte bzw. härtere Schritte beim Bürgergeld verkaufen. Auch er war in den letzten Tagen, Sie ahnen es, auf Sommerreise, und zwar in Baden-Württemberg. Mein Kollege Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio hat ihn begleitet und wegen des Reiseverlaufes, die fliegen gerade durch Deutschland, habe ich vor der Sendung mit ihm gesprochen. Hallo Volker.
Hallo Benjamin, ich grüße dich.
Der Bundesarbeitsminister hat heute Morgen hier im Deutschlandfunk ein Interview gegeben und stellenweise klang es so, als gäbe es kaum Änderungen in Sachen Bürgergeld. Wir hören mal zusammen rein.
Das Bürgergeld bleibt eine verlässliche, solidarische Leistung für die Menschen, die notgeraten sind. Die allermeisten, die erwerbsfähig sind, wollen arbeiten. Die muss man auch nicht unter Verdacht stellen. Aber in einzelnen Fällen muss man nachsteuern. Und das Prinzip Unterstützung, Fördern und Fordern ist immer Teil des Gesetzes gewesen.
Also Fördern und Fordern war schon immer so, sagt der Bundesarbeitsminister. Soll es jetzt wirklich so wenig Veränderungen beim Bürgergeld geben?
Naja, wenn wir mal zurückdenken, Benjamin, wir hatten ja eine umfangreiche Diskussion, was das Bürgergeld angeht. Da war die Forderung der FDP, dass das Bürgergeld insgesamt gekürzt werden sollte. Da war die Forderung aus den Reihen der Union, dass es kein Bürgergeld mehr für ukrainische Flüchtlinge geben sollte, sondern dass die dann wieder zurück in den Asylstatus wechseln sollten. Und wenn man sich das betrachtet, dann sind die Änderungen tatsächlich am Ende bescheiden. Das ist zwar ein ganzer Katalog, also da ist von einer höheren Zumutbarkeit die Rede, da ist von stärkeren Mitwirkungspflichten die Rede. Die Schwarzarbeit soll stärker bekämpft werden und die Karenzzeiten beim Bürgergeld werden verkürzt und es soll auch wieder verstärkt 1-Euro-Jobs geben. Aber von drastischen Kürzungen ist da eben nicht die Rede und das Prinzip Fördern und Fordern wird tatsächlich aufrechterhalten, wobei jetzt die Komponente Fordern wieder stärker in den Vordergrund gestellt wird, wie das der Arbeitsminister heute Morgen im Interview hier auch gesagt hat.
Dann lass uns das doch mal in Ruhe durchgehen. Was ist geplant? Was ist noch unklar? Was ändert sich wann? Und genau, dieses Fördern und Fordern, wo wird denn jetzt bald mehr gefordert?
Also all diese Fragen kann ich noch mit einem "Das ist verhältnismäßig offen" beschreiben, weil natürlich das konkrete Gesetzgebungsverfahren zu den einzelnen Punkten noch nicht eingeleitet wurde, auch nicht das Sparvolumen, was da in Aussicht gestellt werden könnte. Der Arbeitsminister hat gesagt, all diese Zahlen sollen erst zum 17. Juli vorliegen, wenn der Bundeshaushalt ins Kabinett eingebracht wird. Dann wird man sagen können, wo wären tatsächlich Sparvolumina angebracht. Ansonsten gilt es natürlich bei einigen Sachen, die sollen dann sobald in Kraft treten, sobald die entsprechenden Gesetze umgesetzt werden, sind also die höhere Zumutbarkeit. Das heißt beispielsweise, dass Arbeitslose oder Langzeitarbeitslose längere Wege werden in Kauf nehmen müssen. Die Mitwirkungspflichten sollen erhöht werden. Leute, die keinen Job annehmen oder nicht unmittelbar in Jobs vermittelt werden können, sollen sich mindestens einmal pro Monat dann bei den Jobcentern melden. Die Schwarzarbeit soll systematischer bekämpft werden, zumindest für die Schwarzarbeitbezieher, die im Bürgergeld sind, um da auch möglicherweise Geld einzusparen. Das erfordert aber auch die Zusammenarbeit mit der Schwarzarbeitsgruppe beim Zoll. Die ist ja dafür zuständig, die Schwarzarbeit ausfindig zu machen. Die Karenzzeit soll halbiert werden, also wann das private Vermögen angerechnet wird auf nur noch 6 Monate und eben 1-Euro-Jobs wieder verstärkt eingeführt werden. All das möglicherweise, sofern der Gesetzgebungsprozess funktioniert, zum 1. Januar des kommenden Jahres. Das wäre zumindest der Moment absehbarste, früheste Starttermin.
Jetzt heißt es ja, diese härtere Gangart beim Bürgergeld, die sei Teil eines Konjunkturpaketes der Bundesregierung. Ich verstehe noch nicht so ganz, wie das wirklich der Konjunktur helfen soll. Geht es da wirklich um Konjunkturbemühungen oder geht es vor allem um ein politisches Signal?
Nein, ich würde mal sagen, es geht um beides. Natürlich steht das politische Signal nach der gesamten Bürgergelddiskussion auch für diese Koalition im Vordergrund, dass man sich da verstärkt engagieren will, den Aspekt des Forderns wieder stärker in den Vordergrund rücken will. Aber die Konjunkturkomponenten, die leiten sich ja nicht unmittelbar aus dem Bürgergeld ab oder das, was beim Bürgergeld geschehen soll, sondern da geht es vielleicht zum Teil um die höheren Hinzuverdienstgrenzen, die es geben soll und möglicherweise auch, dass die Transferentzug Raten, wie das so heißt, dass die verringert werden sollen, also dass Menschen, die eine Arbeit annehmen, nicht mehr so viel davon abgezogen bekommen beim Bürgergeld. Diese Aspekte sollen geändert werden, aber die wesentlichen Hintergründe für die Konjunkturprogramme der Bundesregierung sind natürlich andere Aspekte, also zum Beispiel neue Hinzuverdienstgrenzen für Rentnerinnen und Rentner, neue Hinzuverdienstgrenzen, wenn man Überstunden macht. Und diese Faktoren, die spielen da eine ungleich größere Rolle, was das Konjunkturpaket angeht.
Jetzt schauen wir auf einen weiteren möglichen Plan, der in diesen Tagen teilweise für Aufregung sorgt. Fachkräfte aus dem Ausland könnten, zum Beispiel 3 Jahre nach ihrer Ankunft in Deutschland, Steuervergünstigungen bekommen. Da sagen die einen, das brauchen wir gegen den Fachkräftemangel. Die anderen sagen, das wird zu einer riesigen Neiddebatte führen. Was sagt der Bundesarbeitsminister?
Ja, der gehört da eindeutig zu den Letzteren. Wir haben da gestern Abend auch länger mit Hubertus Heil drüber gesprochen. Das ist ein Punkt, wo er selbst skeptisch ist, weil das natürlich wiederum eine Neiddebatte in Deutschland befördern könnte, wenn Menschen, die aus dem Ausland zu uns kommen, Fachkräfte, die aus dem Ausland zu uns kommen, für die gleiche Arbeit mehr Geld bzw. eine größere Steuerfreiheit erreichen könnten. Er hält das für schwer umsetzbar und insofern vermute ich mal, wird das in der Koalition noch eine größere Debatte geben müssen.
Man hört es vielleicht im Hintergrund, du stehst, wenn ich es richtig sehe, vor dem Bus. Es geht gleich weiter auf jener Sommerreise des Ministers. Und Hubertus Heil war heute bei einem Unternehmen unterwegs. In einem Unternehmen, bei dem man nicht gerade an Bürgergeld denkt. Weder bei den Käufern noch bei den Facharbeitern. Hubertus Heil war bei Porsche. Ein Unternehmen, das für teuren Luxus steht und ziemlich gut bezahlte Facharbeiter. Kann man in so einem Setting vor Luxuskarossen über Armut, Bürgergeld und Schwarzarbeit sprechen? Wie hast du den Kontrast wahrgenommen?
Ja, das war ein heftiger Kontrast, aber das Bürgergeld war hier auch wirklich nicht das Thema. Wir sind hier immer noch beim Entwicklungszentrum von Porsche in Weissach und das Thema hier ist ja auch eins, was den Arbeitsminister intensiv beschäftigt, nämlich die Transformation der Wirtschaft. Und wir bekamen hier das erste vollelektrische Fahrzeug von Porsche vorgestellt und natürlich auch den Hinweis darauf, dass in den kommenden Jahren rund 1/3 der Beschäftigten auch bei Porsche wird umgeschult werden müssen, sich neue Qualifikationen erarbeiten müssen und da zählt Porsche jetzt zu einem der Unternehmen, dass sich das auch leisten kann, das einen wirklichen Transformationsprozess in Gang gesetzt hat. Aber hier fehlt auch nicht der Hinweis, dass dieser Transformationsprozess für die vielen Zulieferfirmen der Automobilindustrie in den kommenden Jahren viel, viel schwieriger zu gestalten sein wird, weil die eben nicht die Ressourcen haben, wie beispielsweise so ein Unternehmen wie Porsche hier. Und dieser Transformationsprozess, das ist natürlich auch etwas, was die Politik, so Hubertus Heil, in den kommenden Jahren offensiv begleiten will, weil es darum geht, die Wirtschaft auf eine neue Ebene zu heben. Beispielsweise denken wir nur hier an die Elektromotoren für die Fahrzeuge bei Porsche und anderen Automobilherstellern.
Volker Finthammer auf Sommerreise war das. Aber er hat gearbeitet und den Bundesarbeitsminister begleitet. Wer sein Geld in nachhaltige Fonds investiert hat, brauchte in den vergangenen 2 Jahren in manchen Fällen gute Nerven. Denn viele Fonds rund um erneuerbare Energien hatten es schwer gegen die Alternativen. Viele Investoren setzten in den vergangenen Jahren zum Beispiel auf Waffenhersteller. Stichwort Russlands Krieg in der Ukraine und Zeitenwende oder aber auf die Öl- und Kohleindustrie. Das ist für die von der Bundesregierung versprochene Energiewende ein Problem, denn die lässt sich mit öffentlichen Geldern allein nicht finanzieren. Es braucht auch interessierte private Investoren. Die Deutsche Bank und die staatliche KfW Bank haben jetzt auf einem Kongress versucht, das Thema wieder etwas anzuschieben. Mischa Erhardt berichtet.
Mit 100 Großinvestoren hatte die staatliche KfW gerechnet für die erste Investorenkonferenz zur Transformation in Richtung Nachhaltigkeit in Deutschland. Angemeldet haben sich mehr als 180.
Ich freue mich außerordentlich, dass das Interesse an dieser Konferenz aus Deutschland und dem Ausland ausgesprochen groß ist,
sagt KfW-Chef Stefan Wintels.
Wir hatten heute Morgen, letzter Stand, 182 Anmeldungen. Das ist sehr, sehr groß und zeigt das große Interesse an dem Thema, wie wir diese Energietransition gestalten.
Diskutiert und ausgetauscht wird sich über die Möglichkeiten, in den sich wandelnden Energiesektor in Deutschland zu investieren. Deutsche Bankchef Christian Sewing, der die Konferenz mitorganisiert hat, betont vor allem die Chancen, die sich aus den Investitionsmöglichkeiten etwa in den Ausbau der Strom- oder Gasnetze ergeben. Und die Notwendigkeit von nachhaltiger und bezahlbarer Energie für den Wirtschaftsstandort.
Wenn Sie mit Unternehmern im gesamten Land sprechen und nicht nur mit den DAX-Unternehmen, sondern insbesondere mit den Familienunternehmen, dann hängen deren Investitionen davon ab, ob wir eine verlässliche und bezahlbare Energie in der Zukunft haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir a. über die Rahmenbedingungen sprechen und b. über die Finanzierung.
Denn allein aus öffentlicher Hand sei die Finanzierung der Transformation nicht zu stemmen. Was internationale Großinvestoren bis dato finanzieren, dieser Frage sind 14 Nichtregierungsorganisationen nachgegangen, unter anderem die Umwelt- und Menschenrechtsorganisation Urgewalt.
Wir können vereinzelt schon sehen, dass es Policies gibt, vor allen Dingen im Kohlebereich, die dann dafür sorgen, dass einzelne Asset Manager, einzelne Institute vielleicht nicht mehr so ganz weit oben stehen wie vorher. Gerade im Bereich Öl und Gas gibt es aber fast überhaupt keine Eingrenzung und Ausschlusskriterien. Also da ist alles so ziemlich wie gehabt.
So Karin Ganswind von Urgewalt. 4,3 Billionen US-Dollar. Das ist die Höhe der Summe, mit der internationale Großinvestoren der Studie zufolge in Anleihen und Aktien von Unternehmen investiert sind, die nach wie vor in fossilen Industrien ihre Geschäfte machen. Untersucht haben die Nichtregierungsorganisationen 7.500 institutionelle Investoren an den internationalen Kapitalmärkten, also beispielsweise Pensionsfonds, Versicherungen, Vermögensverwalter oder Geschäftsbanken. Karin Ganswind.
Die Öl- und Gasindustrie expandiert weiter, es werden neue Ressourcen gesucht, es werden neue Transportmöglichkeiten in Form von Pipelines und LNG-Terminals gebaut und es werden auch weiter neue Gaskraftwerke gebaut, ohne dass klar ist, dass die 2030, 2035 abgeschaltet oder auf Wasserstoff umgerüstet werden. Da gibt es viele Pläne, aber es ist alles überhaupt nicht klar. Und solange eine fossile Expansion ohne klaren Ausstieg, Ende, Umrüstung weiter passiert, ist gar nicht alles gut. Und die Investition da rein auch weiterlaufen, ist nicht alles gut.
Mit Investmentgiganten wie Vanguard, BlackRock, State Street oder Capital Group liegen US-Großinvestoren auf den ersten 4 Plätzen der Rangliste der größten Finanziers von expandierenden Kohl-, Öle- und Gasunternehmen. Allerdings ist die Deutsche Bank mit ihrer Fondtochter DWS der Studie zufolge der größte deutsche Investor auf Platz 30 im internationalen Ranking. Dicht gefolgt vom US-Vermögensverwalter PIMCO, einer Tochter der Allianzgruppe.
Mischa Erhardt berichtet. Verspätungen in der Raumfahrt gibt es häufig. Das liegt an der komplexen Technik und dem Ansatz, dass Sicherheit über allem steht. Doch auch wenn Verzögerungen zum Geschäft mit dazugehören, für die Europäische Weltraumorganisation ESA waren die Verzögerungen im Fall der neuen Trägerrakete Ariane 6 besonders schmerzhaft. Schließlich haben die vergangenen Jahre gezeigt, dass Europa verwundbar ist, wenn es zu abhängig von anderen Märkten ist. Beispiel Russland bei Rohstoffen. Ariane 6 verzögerte sich um 4 Jahre. Das wiederum freute wohl andere Anbieter, zum Beispiel das US-Unternehmen SpaceX von Elon Musk. In wenigen Stunden will Europa wieder mitmischen. Dann soll die Rakete Ariane 6 vom Europäischen Weltraumbahnhof in Südamerika abheben. Es geht um viel, auch um viel Geld. Guido Meyer berichtet.
Es war wirklich ein Finale, jener 21. Juli des vergangenen Jahres. Zum letzten Mal, nach fast 3 Jahrzehnten und mehr als 100 Flügen, startete eine europäische Ariane 5-Rakete. Die Ariane 5 sei eine sehr erfolgreiche Rakete gewesen, findet Julio Monreal, der für Europas Weltraumagentur ESA in Paris für Startsysteme zuständig ist. Aber die Dinge ändern sich.
The things are changing. Today the market is very good. So today we need another launch system.
Der Markt des Weltraumtransports sei brutal geworden. Er erfordere heute ein anderes Trägerkonzept. Dem entspricht nun die neue Ariane 6. Auch wenn sie sich äußerlich gar nicht so sehr von ihrer Vorgängerin unterscheidet, wie Mathieu Chaise zugibt, Systemingenieur der Ariane Group, die die Rakete entwickelt hat.
Sie sieht fast genauso aus. Sogar der Durchmesser der Tanks ist identisch. Aber ihre obere Stufe kann im All viel besser manövrieren. Sie wird künftig Satelliten auf unterschiedlichen Umlaufbahnen aussetzen können. Das ist ganz neu bei der Ariane 6.
Diese Fähigkeit macht die Ariane 6 flexibler und billiger. Sie kann mehr Nutzlasten auf verschiedenen Orbits verteilen. Danach zündet sie jeweils ihre Triebwerke erneut und fliegt weiter. Damit reagieren die Europäer vor allem auf die Konkurrenz durch Elon Musk.
Der Wettbewerb wurde in den vergangenen Jahren immer härter. Dazu haben vor allem neue Anbieter wie SpaceX und Blue Origin beigetragen. Wir mussten die Kosten unserer Ariane-Starts senken.
Das dürfte den Europäern gelungen sein. Wie viel aber künftig auf dem Preisschild eines jeden Ariane 6-Starts stehen wird, darüber hüllt sich die ESA in Schweigen. Fest steht, die Kosten sinken vor allem, weil die ESA das Betreiberunternehmen Arianespace jährlich mit 340 Millionen Euro subventioniert. Hinzu kommen die 4 Milliarden, die die ESA schon in den Bau der Rakete gesteckt hatte. Zum Vergleich, Elon Musk musste für die Entwicklung seiner Raketen 10-mal weniger investieren. Außerdem sind die wiederverwendbar. Nach jedem Liftoff fliegt die erste Stufe einer Falcon 9 zurück zum Startplatz. Das werden die ausgebrannten Stufen der Ariane 6 nach wie vor nicht können, ergänzt Martin Sippel, der Leiter der Systemanalyse Raumtransport beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Bei der Ariane 6 fallen die nicht wiederverwendbaren Boosterstufen ziemlich steil in die Atmosphäre und werden dann plötzlich relativ schnell verzögert durch die dichtere Atmosphäre. Diese Stufen brechen dann auseinander.
So bleibt die neue Ariane 6 also eine Wegwerfrakete. Aber nach 6 muss ja nicht Schluss sein. Bereits heute würden die Europäer für die Zeit nach der Ariane 6 planen, so ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher.
Was kommt nach Ariane 6? Wir werden in den 2030er Jahren etwas Neues brauchen. Die Entscheidungen dafür müssen heute getroffen werden.
Bis dahin dürfte Ariane 6 den Mond erreicht haben. Denn auch das soll sie leisten, künftige europäische Bauteile der neuen Raumstation Gateway auf eine Mondumlaufbahn schießen. In der Erdumlaufbahn bleiben sollen die mehr als 700 Internetsatelliten, mit denen Amazon-Gründer Jeff Bezos dem Starlink-Programm von Elon Musk Konkurrenz machen will. Allein 18 Ariane 6-Starts werden nötig sein, um diese Flotte ins All zu bekommen. Das entspricht dem größten Auftrag, den Arianespace je an Land ziehen konnte. Ein volles Auftragsbuch also für den neuen Lastenträger, betont Stefan Israel, der Chef von Arianespace, dem Unternehmen, das die Rakete vermarktet.
Unser Ziel ist, bis Jahresende noch einen zweiten Flug zu schaffen. Das wäre dann die erste kommerzielle Mission nach diesem Testflug. Und im kommenden Jahr wollen wir dann so oft starten wie möglich, so 9 bis 10 Mal.
Europa hofft mit seinem neuen Vorzeigeprojekt, der privaten Konkurrenz aus den USA ein paar Kunden abjagen zu können und für den europäischen Markt zurückzugewinnen.
Und laut aktuellen Berichten gibt es eine leichte Verzögerung wegen technischer Schwierigkeiten. Um 21 Uhr deutscher Zeit soll nun die Trägerrakete Ariane 6 starten und Europa seinen Platz auf einem wichtigen Markt sichern. Das war ein Beitrag von Guido Meyer. Es geht um den größten Flächentarifvertrag in Deutschland, um fast 4 Millionen Beschäftigte. Es geht unter anderem um die Auto- und Elektroindustrie. Und es geht um eine vergleichsweise hohe Forderung vor dem Hintergrund von deutlich gestiegenen Preisen. Die IG Metall hat ihre Tarifforderungen heute beschlossen und festgezurrt. Michael Westerhoff berichtet.
7% mehr Lohn und 170 Euro mehr für Auszubildende. Das sind die beiden Kernforderungen. Wegen der Inflation sei die Lohnerhöhung dringend notwendig, sagt die Gewerkschaftsvorsitzende Christiane Benner.
Es ist eine extreme Kostenbelastung an der Supermarktkasse, bei den Energiekostennachzahlungen und auch was das ganze Thema der Mietpreisentwicklung anbelangt.
Deshalb seien 7% gerechtfertigt. Die Arbeitgeber lehnen die Forderung erwartungsgemäß ab. Schon heute wanderten viele Aufträge ins Ausland, weil dort billiger produziert werden könnte, sagt Reinhard Zwehr vom Arbeitgeberverband, der selber eine Gießerei besitzt.
Wenn wir dann noch dazu kommen, dass die Lohnforderungen zu hoch sind und nicht mehr bezahlbar sind, wird es so sein, dass damit weitere Aufträge ins Ausland gehen. Die Gießereiindustrie ist zurzeit mit ungefähr 40-50% in Kurzarbeit.
Bei einem zu hohen Lohnabschluss könnten noch mehr Betriebe Kurzarbeit anmelden, fürchtet der Arbeitgebervertreter. Die Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie beginnen offiziell im September.
Die Metall hat ihre Forderungen in der anstehenden Tarifrunde festgezurrt. Das war ein Beitrag von Michael Westerhoff. Und wir gehen jetzt an einen Ort, an dem vermeintlich für die Arbeitgeber getrommelt wird, nicht für die Gewerkschaften, an einen Ort, an dem sie auf einen möglichst niedrigen Lohnabschluss hoffen, damit die Konzerngewinne steigen. Das ist zumindest das Klischee. Aber ist das so? Drücken an der Frankfurter Börse die Anleger nur den Unternehmen die Daumen? Stefan Wolf im Handelssaal der Börse in Frankfurt am Main. Du hast mir schon vor der Sendung verraten, ganz so einfach ist es nicht.
Nein, es ist nicht ganz so einfach, auch wenn die Trommeln heute im Schrank bleiben. Aber es ist natürlich so, dass die deutsche Wirtschaft momentan ein Problem hat. Der Konsum ist erlahmt und die Konsumlaune der Verbraucherinnen und Verbraucher ist nicht gerade hoch. Und das hängt natürlich mit dem verfügbaren Einkommen zusammen, das normalerweise in den Konsum fließen könnte. So gesehen würde ein hoher Lohnabschluss, ein hoher Tarifabschluss natürlich die Kauflaune der Menschen heben, die davon betroffen sind. Und das könnte einen Impuls für die lahmende deutsche Wirtschaft natürlich bringen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man hier an der Börse auch in der Finanzwelt sogenannte Zweitrundeneffekte fürchtet. Das heißt, hohe Lohnabschlüsse könnten dazu führen, dass die Inflation weiter angefeuert wird. Das wäre dann die negative Auswirkung.
Es gibt einen Mann in den USA, an dessen Lippen Anleger regelmäßig kleben. Der Mann ist kein Prediger, kein Geschichtenerzähler, auch nicht Biden oder Trump, sondern der Chef der US-Notenbank Fed. Und der Mann, Jerome Powell, tritt heute vor dem US-Kongress auf.
Ja, und das läuft gerade. Und natürlich hängt man an den Lippen des US-Notenbankchefs, weil man unbedingt wissen möchte, wann sinken endlich die Zinsen. Genau das hat er aber im Moment bislang jedenfalls noch nicht deutlich gemacht, wann überhaupt die Zinsen senken. Zinssenkungen stehen eher wieder in weiter Ferne. Und das enttäuscht hier an der Börse. Der deutsche Aktienindex jedenfalls verliert 253 Punkte oder 1,4%. Steht jetzt bei 18.219. Etwas gelassener sieht man das übrigens an der Wall Street, der Dow Jones sogar mit 67 Punkten im Plus.
Wir schauen auch heute nach Frankreich. Der Nicht-Sieg, viele sagen auch die Niederlage des Rassemblement National. Für viele Anleger eine gute Nachricht. Jetzt geht es aber um ein buntes Linksbündnis und unklare Verhältnisse. Wie ist denn die Stimmung unter Anlegern in Frankreich?
Nun, wenn man die unklaren Verhältnisse benennen will, dann geht es natürlich hauptsächlich um die Ausgabenpolitik. Es geht darum, ob die Steuern weiter gesenkt werden, ob die Ausgaben hochgefahren werden. Das alles könnte natürlich die Verschuldung Frankreichs hochfahren und das sorgt für Unruhe. Der CAC 40, der führende Leitindex der Pariser Börse, verliert hier 1,6% heute.
Es gibt mal wieder Neuigkeiten vom US-Flugzeugbauer Boeing und mal wieder sind das keine positiven Nachrichten.
Definitiv, es hat eine erneute Panne gegeben. Nach dem Start in Los Angeles hat eine Boeing-Maschine ein Rad verloren. Das weckt natürlich Ängste, dass sich die Pannenserie bei Boeing weiter fortsetzen könnte. Außerdem soll es Probleme geben mit den Sauerstoffmasken. Die sollen verrutschen können, heißt es zumindest in Berichten. Das alles kostet Boeing-Aktien hier 1,8% an Wert.
Und wir schauen zum Schluss auf den Euro-Kurs, den Anleihemarkt und den Goldpreis.
Ja, sinkende Zinshoffnungen in den USA belasten den Euro. Der verliert ein Viertel US-Cent auf 1,0808 $. An den Anleihemärkten sinkt die Umlaufrendite um einen Basispunkt auf 2,58%. Und die Feinunze Gold, die hat aktuell $26,25 verloren, steht bei $2,351,40.
Stefan Wolf in Frankfurt am Main. Und das war die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hier im Deutschlandfunk. Ich bin Benjamin Hammer. Vielen Dank fürs Zuhören.